Stell dir vor, du bist gerade dabei, die Geheimnisse deiner Abstammung zu entschlüsseln. Du hast dich bei 23andMe angemeldet, deine DNA eingesendet und erwartest voller Neugier dein Resultat. Wer sind deine Vorfahren? Hast du ein erhöhtes Risiko an Alzheimer oder Krebs zu erkranken? Du sitzt in deinem Wohnzimmer in Zürich, München, Wien, wo auch immer, bereit, eine Brücke zu deinen Vorfahren und Verwandten von überall auf der ganzen Welt zu schlagen. Doch während du auf die Ergebnisse wartest, erhältst du eine beunruhigende Nachricht. Unbekannter Zugriff festgestellt. Deine Aufregung verwandelt sich in Besorgnis. Wie konnte das passieren? Du hast doch immer darauf geachtet, ein sicheres Passwort zu verwenden. Oder etwa nicht? Hallo, schön dich heute wieder bei Cybercrime mit Nini dabei zu haben. Ich bin Nini, dein freundlicher Hacker aus der Nachbarschaft und heute gehen wir auf einen Fall ein, der leider nicht nur die Schweiz und die Dachregion betrifft, sondern global für Besorgnis sorgt. Dieser Fall ist frisch aus der Presse und betrifft das Genomik- und Biotechnologieunternehmen 23andMe. 23andMe ermöglicht es Einzelpersonen, einen DNA-Test zu machen. So kann man zum Beispiel jetzt als Einzelperson herausfinden, ob man anfällig ist für irgendwelche Krankheiten und auch die ganze Abstammung, also den ganzen Stammbaum ermitteln. Es wurde von Linda Ewey, Paul Cusenza und Anne Vucicci im Jahr 2006 gegründet, aber den großen Boom hatte das Unternehmen so circa 2018. Vielleicht kennst du ja jemanden, der dort seine DNA eingesendet hat, um herauszufinden, wie viel Prozent italienische, wie viel Prozent türkische oder andere Wurzeln diese Person hat. Ich persönlich habe auch ein, zwei Verwandten, die das ausprobiert haben. Und hier ist schon mal der kritische Punkt. Ich kann die Faszination verstehen. Wer will nicht wissen, ob man eventuell später an Diabetes oder so erkranken kann oder mit wem man alles verwandt ist? Vielleicht hat man ja irgendwo Verwandte in Asien. Das Bedürfnis, unsere Wurzeln zu kennen, ist bei vielen Menschen tief verankert. Aber dafür muss man in diesem Fall seine DNA-Daten einer Firma übergeben und hoffen, dass diese dort sicher sind. Denn wenn diese Daten einmal geleakt sind, dann kann man die nicht mehr verändern. Es ist nicht so wie bei einer Kreditkarte, die geklaut wird, wo man dann einfach sagen kann, ja, okay, dann sperre ich sie halt einfach, sondern was willst du machen, wenn deine DNA-Daten geklaut sind? Schnell eine neue DNA besorgen? Das geht ja nicht. Vergangenheit zu entschlüsseln sollte nicht die Türen für Hacker öffnen. Doch leider wurde das Unternehmen gehackt. Naja, was heißt hier gehackt? Es wurde eben nicht gehackt. Viele Medien berichten über den 23andMe-Hack mit Schlagzeilen, die es so aussehen lassen, als ob 23andMe schuld daran wäre. Inklusive meinen Titel, aber man muss ja die Leute dazu motivieren, auf die Episode zu klicken, um reinzuhören oder reinzuschauen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Während wir von allen Online-Diensten und Firmen davon ausgehen, dass sie die beste Security haben und unhackbar sind, oder das zumindest hoffen, gehen wir selbst den Weg des geringsten Widerstandes. Ob das nun beim Einkaufen ist, wo man direkt zum Self-Checkout geht, anstatt sich anzustellen und zu warten, oder in der Schule, wo man statt regelmäßig zu lernen und repetieren, einfach am Abend vor der Prüfung alles reinbüffelt, oder eben bei der Wahl von Passwörtern. An einem ruhigen Sonntagmorgen in Zürich entscheidest du dich vielleicht, endlich die Empfehlung eines Freundes anzunehmen und einen DNA-Test zu machen, um mehr über deine Herkunft zu erfahren. Du besuchst die Webseite 23andMe und bist bereit, dich zu registrieren. Das Formular verlangt aber, dass du ein sicheres Passwort wählst. Naja, du überlegst kurz, solltest du einen Passwortmanager nutzen? Solltest du ein kompliziertes Passwort aufbauen aus irgendwelchen zufälligen Reihenfolgen? Aber wie willst du dir das merken? Schlussendlich entscheidest du dich, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und du wählst für dein Passwort ein relativ einfaches, das Geburtsdatum und den Namen deines Haustieres, gefolgt von den Zahlen 1, 2, 3 und einem Ausrufezeichen. Nun, da bist du nicht allein und genau hier setzen natürlich die Hacker an. So wurde Ende Oktober verkündet, dass 23andMe gehackt wurde. Und zu diesem Zeitpunkt war aber nicht klar, wie ist dieser Hack geschehen? Wie konnten sich die Angreifer Zugriff auf die Daten verschaffen? Und gemäß 23andMe waren auch nicht unbedingt viele Kunden davon beteiligt, sondern vielleicht 0,01%. Trotzdem forderten sie alle dazu auf, die Passwörter zu wechseln und wenn möglich MFA einzurichten, also Multifaktor-Authentisierung. Doch wie kam es zu diesem Hack? Ein User der Plattform, der anonym bleiben will, teilte TechCrunch mit, dass er ein Mail von 23andMe erhielt, das mitteilte, dass es keine Spuren eines Angriffs gäbe und auch, dass die Quelle des Angriffes nicht unbedingt 23andMe zu sein scheint. Im Dezember kam dann die nächste offizielle Meldung von 23andMe. Es wurden Daten von über 14.000 Benutzerinnen geklaut. Dabei handelt es sich um DNA-Daten. DNA und genetische Daten sind extrem sensible persönliche Daten, die nicht nur einzigartig gesundheitsbezogene Informationen liefern, sondern auch Auskunft über genetische Störungen, die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten und die ethnische Herkunft einer Person geben. Diese Daten können dann genutzt werden, um genetische Beziehungen zwischen Individuen zu identifizieren, was weitreichende Folgen für die Privatsphäre hat. Doch was kann jetzt ein Hacker genau damit machen? Naja, wie sich in diesem Fall herausstellt, machen die Hacker damit, was die Hacker immer mit solchen Daten machen, im Darknet verkauft. Falls du nicht weißt, was das Darknet ist, kannst du die vorherige Episode zum Conservice-Hack schauen oder hören. Dort gehe ich ein bisschen auf das Darknet ein. In diesem Fall haben die Hacker Daten online gestellt, welche ausschließlich Ashkenazi-Juden betrafen, und zwar über 1 Million Datenpunkte. Ob dieser Angriff antisemitischer Natur war, weiß man nicht, denn es wurden zusätzlich noch hunderte Tausende von Datenpunkten zu Personen mit chinesischen Wurzeln geleakt. Diese Daten beinhalten unter anderem Vor- und Nachnamen, Geschlecht, Geburtsdatum, genetische Merkmale wie zum Beispiel hauptsächlich europäisch oder hauptsächlich asiatisch. Es können aber auch weitere Merkmale beinhaltet sein. Doch das war nur der Anfang. Mittlerweile wurden die genetischen Daten von über 6,9 Millionen Personen online gestellt. Dazu nutzten die Hacker die praktische Funktion von 23andMe, welche die Daten der Verwandtschaft und der Stammbäume eines Accounts anzeigen kann. Für 1 bis 10 Dollar pro Person können jetzt diese Daten im Darknet erworben werden. Mit diesen Daten kann man nun jetzt auch Personen erpressen. Zum Beispiel, wenn irgendwelche medizinische Probleme oder genetische Defekte bekannt sind, die diese Person nicht öffentlich haben will oder die diese Person nicht irgendwie preisgegeben hat, dann können die Hacker dieses Opfer damit drohen, dies seinem Umfeld und der ganzen Öffentlichkeit mitzuteilen, wenn das Lösegeld nicht bezahlt wird. Aber die Frage bleibt weiterhin, hat sich denn jetzt 23andMe zu wenig gegen Hacker abgesichert? Nun, diese Frage steht sicher im Raum. Doch die Ermittlungen haben andere Möglichkeiten aufgedeckt. Erinnerst du dich noch, was ich zum Thema einfache Passwörter gesagt habe? Nun, wie sich herausstellt, ist auch in diesem Fall eine Kombination aus Phishing, schlechten Passwörtern und wiederverwendeten Passwörtern die Ursache für diesen Leak. So wurden die Opfer mit einem Phishing-Mail dazu aufgefordert, Daten wie Username, E-Mail und Passwörter preiszugeben. Dabei mussten sich die Hacker nicht mal zwangsweise als 23andMe ausgeben, sondern konnten zum Beispiel auch als Microsoft auftreten. Mit einer Aufforderung via E-Mail zum Beispiel den Microsoft-Account oder den PostFinance-Account zu verifizieren und das Passwort zu verifizieren, könnten die Angreifer die Opfer dazu geleitet haben, diese Passwörter ihnen mitzuteilen. Das große Problem dabei, die Opfer haben überall das gleiche Passwort. Oder eventuell das Passwort aber in leicht abgeänderter Form, zum Beispiel mit einer neuen Zahl am Schluss. Wenn wir jetzt das Passwort Test haben, dann ist vielleicht auf einer Plattform plötzlich das Passwort Test 1. Das können Hacker relativ schnell herausfinden und hacken. Das heißt, sobald die Hacker zum Beispiel dein Passwort für deinen Microsoft-Account haben, könnten diese das Passwort bei Netflix ausprobieren oder beim E-Banking ausprobieren und erfolgreich sich anmelden. oder wie in diesem Fall bei 23andMe. So war es den Angreifern möglich, 14.000 Konten zu übernehmen und dank der Abstammungsfunktion an die Daten von insgesamt 6,9 Millionen Accounts zu kommen. Und da sind auch Daten von Accounts drinnen, die eigentlich alles richtig gemacht haben. Also es könnte zum Beispiel jetzt sein, dass deine Daten geleakt worden sind ohne deine Schuld. Vielleicht hast du ein super Passwort, überall ein anderes Passwort, du hast MFA aktiviert, aber weil jetzt dein Cousin zweiten Grades sich hier angemeldet hat mit einem Passwort, das er überall nutzt, sind deine Daten online. Diese Art von Angriffe nennt man Credential Stuffing. Vor kurzer Zeit hatte ich auch einen Kunden in einer persönlichen 1:1 Cybersecurity Beratung, welcher Opfer einer solcher Credential Stuffing Attacke wurde. Bei ihm ging es sogar so weit, dass alle Online-Konten fast übernommen wurden und sogar sein Laptop mitten in der Nacht anging und sich Excel öffnete und sonst noch crazy Stories passierten. Falls du diese Story gerne in einer Episode dieses Podcasts schauen oder hören willst, lass doch einen Kommentar da oder schreib mir eine Mail an info@devnull.com. Das schreibt sich info@devnull.com. Und nun ein kleiner Tipp von mir, falls du nicht selbst zum Opfer einer solchen Attacke werden willst. Erstens, nutze für jede Seite ein sicheres und komplexes Passwort. Zweitens, nutze für jede Seite oder jeden Account ein anderes Passwort. Drittens, Vorsicht bei Mails, SMS oder Briefe, die scheinbar von vertrauenswürdigen Institutionen zu kommen scheinen. Während bei den ersten beiden Punkten ein Passwortmanager wie zum Beispiel Bitwarden oder NordPass helfen kann, kann ich dir für den Schutz gegen Phishing-Attacken etwas Spezielles anbieten, und zwar eine kostenlose Phishing-E-Mail-Checkliste. Diese findest du unter www.dvnll.com/phishing-cheat-sheet. Lade diese Checkliste runter und lass mich mit einem Kommentar oder via Mail an info@dvnll.com wissen, ob sie dir geholfen hat oder nicht oder ob sie eventuell noch weitere Tipps brauchen könnte. Nutze diese Checkliste, sie ist völlig kostenlos und verhindert, dass du zur nächsten Story in diesem Podcast wirst. Ich denke, dieser Fall wird uns vielleicht noch eine Weile lang beschäftigen. Wer weiß, wie viele Datensätze noch ans Licht kommen werden. Um keine weiteren Episoden zu diesem Fall oder weiteren Fällen zu verpassen, abonniere doch den Kanal oder den Podcast und lasse ein Like da. Bleib sicher und bis zum nächsten Mal. Nini.